Jo, wir sind's wieder, der Weltspiegel-Podcast, unser Blick in die Welt mit den Auslandskorrespondenten der ARD. Wir reden über das, wofür die Nachrichten nicht immer Zeit haben, jede Woche eine knappe halbe Stunde lang, hier im Weltspiegel-Podcast, diesmal mit Philipp Abresch. Fast die Hälfte aller Frauen weltweit können nicht über sich selbst oder ihren Körper bestimmen. Das sagen die Vereinten Nationen jetzt gerade in einer neuen Studie. Sie sind Opfer von Zwangsheirat, sexueller Unterdrückung, Vergewaltigung, häuslicher Gewalt und alles das Taten, die für die Männer viel zu oft folgenlos bleiben. Die Istanbul-Konvention, davon habt ihr vielleicht schon mal gehört, die sollte Frauen eigentlich besser schützen vor Gewalt. Sie gilt als ein echter Meilenstein, aber ausgerechnet die Türkei ist aus der Istanbul-Konvention schon ausgetreten und demnächst wohl auch unser Nachbar, die Polen. Wer schützt also Frauen vor Gewalt, wenn es nicht mal die eigenen Regierungen tun? Darüber wollen wir heute sprechen im Weltspiegel-Podcast mit unserem Polen-Korrespondenten Dirk Lipski, der bei, Hardcore-Konservativen gedreht hat, die sich, man hat den Eindruck, überhaupt nicht scheren um die Selbstbestimmung von Frauen in Polen. Das klingt dann etwa so.
Die Istanbul-Konvention liefert keinen Mehrwert zum Schutz der Schwachen vor häuslicher Gewalt, zum Schutz eines Kindes, einer Frau oder einer anderen gefährdeten Person. Weder die Einführung dieses Übereinkommens noch seine Aufkündigung ändern etwas an unserem Straf- oder Zivilrecht.
Welche Rolle spielt die EU dabei? Das verrät uns Terry Reinke, Abgeordnete der Grünen im EU-Parlament. Und Krisha Paschko aus Warschau haben wir auch im Podcast. Sie ist 18 Jahre alt, steckt mitten im Abi, aber sie hat mit einer richtig, richtig guten Idee schon vielen verzweifelten Frauen geholfen. Ich finde es immer ein bisschen merkwürdig, wie viel und wie wenig wir über unsere nächsten Nachbarn in Europa wissen. Englisch oder Französisch, das lernt fast jeder von uns in der Schule, aber was wissen wir eigentlich über Polen und Polnisch sprechen? Ich habe es leider nie gelernt und dabei wäre jetzt eine richtig gute Gelegenheit, Polnisch zu sprechen. Krisha Paschko ist bei mir. Hi Krisha. Thanks for being with us. We'll be talking in English, if that's fine for you. Wir sprechen leider nicht auf Polnisch, aber auf Englisch. Krisha ist 18 Jahre alt, eine Schülerin aus Warschau. Sie hat ein wirklich wundervolles Projekt gegründet, um Frauen zu helfen, die Opfer von häuslicher Gewalt sind. Ein Fake-Online-Shop für Kosmetik. Kamille und Stiefmütterchen heißt dieser Shop. Und wer sich als Opfer von Gewalt fühlt, wer von seinem Ehemann oder seinem Freund drangsaliert wird, der kann ganz unauffällig Kontakt aufnehmen über diesen Kosmetik-Online-Shop zu Menschen, die dann helfen. Krisha, how did you come up with this idea? Wie bist du auf die Idee gekommen für diesen Shop?
So, I came up with this idea because of the increase of the domestic violence due to the COVID-19 pandemic. Alarming news from...
Ich bin auf die Idee gekommen, weil häusliche Gewalt so zugenommen hat in der Corona-Pandemie. Aus der ganzen Welt gibt es ja alarmierende Nachrichten. Ich habe mich inspirieren lassen von einer ähnlichen Idee aus Frankreich, wo Opfer von häuslicher Gewalt zur Apotheke gehen können und dann nach einer 19er-Maske fragen. Und das ist dann der Hinweis für die Apothekerin, dass eine Frau ein Opfer von häuslicher Gewalt ist. Und dann kann die Apothekerin helfen.
The pharmacist can give some help or alarm the police or so on.
Viele Frauen, die trauen sich nicht, offen Hilfe zu suchen. Wovor haben sie Angst? Many women don't dare to look for help openly. From your experience, what are they scared of?
Mm-hmm. Yeah, there are a few reasons of that. First of all, COVID-19.
Es gibt viele Gründe dafür. Zuallererst hat Covid-19 die ganze Situation komplizierter gemacht. Du musst zu Hause bleiben, du kannst nicht dein normales Leben führen. Und viele Frauen haben einfach Angst vor ihren Lebenspartnern und möchten deshalb lieber heimlich Hilfe suchen.
But other reasons are that some women are scared of the abusers and just want to do it in this covered way.
Could you give us an idea of how does your online shop actually work? Wie funktioniert euer online shop eigentlich?
It looks on the first view it looks like normal online shop with products and so on, but in reality.
Auf den ersten Blick sieht er aus wie ein normaler Online-Shop mit Produkten und so weiter. Aber in Wirklichkeit ist das ein Ort, da kannst du Nachrichten hinschreiben. Und auf der anderen Seite des Bildschirms arbeiten Psychologen. Die sind spezialisiert darauf, in solche Krisen einzugreifen. Sie sind ständig im Dienst und beantworten die Fragen und die Nachrichten derjenigen, die uns schreiben.
And also we are able to do the psychological intervention.
Wir können also psychologische Hilfe anbieten. Wir haben aber auch ein Team aus Juristen, die rechtliche Beratung geben. Wir können auch die Polizei rufen. Und wir können dafür sorgen, dass wir für die Betroffenen einen Zufluchtsort finden.
Some shelter or something like this.
I can imagine communicating with these women is all about codes. Can you give us an example about the codes being used? Ihr könnt mit den Frauen ja nicht offen sprechen. Kannst du uns ein Beispiel nennen, wie ihr miteinander kommuniziert?
For example, when the person writes to us that he or she wants to buy cosmetics.
Zum Beispiel, wenn uns eine Person schreibt, dass er oder sie Kosmetik kaufen möchte. Dann fragen wir, ist die Kosmetik nur für dich oder brauchst du sie auch für deine Kinder oder einen anderen Menschen? Oder wie lange hast du schon deine Hautprobleme? Oder wie reagierst du auf Kosmetik mit Alkohol?
How you react to the cosmetics with alcohol? And we just ask these questions.
Und dann gucken wir einfach, wie der Mensch reagiert, und so kriegen wir ein Gefühl für die Situation des Opfers.
Knowledge about the situation of the victim.
What stories do these women share with you? Was schreiben dir die Frauen? Can you give us an idea of what they face right now, especially during the pandemic times?
There are lots of many situations because we helped around more than 400 of women.
Es gibt so viele unterschiedliche Situationen. Wir haben ja auch schon mehr als 400 Frauen geholfen. Das größte Problem ist mit Frauen, die zu Hause mit ihrem Partner aneinander geraten. Aber es schreiben uns auch Jugendliche, weil ihre Eltern gewalttätig sind. Alle diese Fälle sind traumatisierend. Aber wir helfen so gut wir können.
Situations are really sad and traumatic, but we try to help as we can.
Your website is advertised as a cosmetic shop. The women you target are not at all looking for cosmetics. So how do they still find your website? Eure Website sieht aus wie ein Kosmetikshop. Wie finden die betroffenen Frauen überhaupt euer Hilfsangebot? Die suchen ja nicht nach Kosmetik.
Other people which are not a victims of domestic violence.
Andere Leute, zum Beispiel die Freunde von Opfern von häuslicher Gewalt, die schicken die Infos zu unserem Shop und schreiben dann dazu, hier bekommst du Hilfe. Unser Angebot spricht sich einfach rum. Und so werden wir von Jahr zu Jahr bekannter.
This is not a real shop, but it's a place in which you can get help. Like this, it's not in this way official, but from years to years the information goes.
Could you give us an example of how you help a woman that is in need of help?
Okay, for example, it was a woman in which situation her partner was using violence, and she was able to message us only when she was giving bath to their child.
Da ist zum Beispiel eine Frau, deren Partner gewalttätig war. Und sie konnte uns immer nur kontaktieren, wenn sie ihr Kind gebadet hat. Das war also einmal am Tag, wenn sie diese Zeit hatte und ihr Telefon nutzen konnte. Sie hat uns geschrieben, dass sie will, dass ihr Partner das Haus verlässt. Es war ihr Haus und sie wollte die Beziehung beenden, wegen der Gewalt. Wir haben die Polizei gerufen. Die haben den Mann dann gefasst. Der war betrunken. Die Polizei hat ihm dann gesagt, gib die Schlüssel her für das Haus. Und seitdem kann die Frau mit ihrem Kind ohne diese Gewalt leben.
Drunk, and the police said to him that he need to leave the keys to the house. After this time, she can live with the child without the violence.
How many women in similar situation could you provide help already? Wie vielen Frauen konntet ihr denn schon helfen?
We helped around 400, but
wir haben schon etwa 400, mehr als 400 Frauen geholfen.
Poland is about to leave the Istanbul Convention. From your experience, what would it mean for the women who are living already in precarious circumstances, if Poland really exiting this convention? Was bedeutet der Austritt Polens aus der Istanbul-Konvention für die Frauen, die ohnehin jetzt schon Gewalt erfahren und in schwierigen Umständen leben?
It would be a signal to domestic violence victims that their situation is not important for the government and for people.
Es wäre ein Zeichen an Opfer von Gewalt, dass ihre Situation nicht wichtig ist für die Regierung. Ich glaube, die Istanbul-Konvention zu verlassen ist eine schlechte Idee. Ich hoffe, dass die Regierung nicht aufhört, Opfern von häuslicher Gewalt zu helfen.
They won't stop helping the domestic violence victims.
Krisha Paschko, thanks for being with us and talking about your wonderful idea and very important project. Projekt, das Frauen hilft, die Gewalt erfahren, und zwar mit Hilfe eines Fake-Online-Shops für Kosmetik. Danke, Krisha. Im Weltspiegel versuchen wir, den noch so großen Geschichten immer auch ein Gesicht zu geben, einen Namen. Menschen, die konkret betroffen sind von dem, was an uns vielleicht sonst nur vorbeirauscht in den Nachrichten. Diese Menschen ausfindig zu machen, das ist manchmal gar nicht so einfach, schon gar nicht, wenn es so sensible Themen sind wie häusliche Gewalt. Dirk Lipski, du hast mit deinem Team gerade in Polen gedreht, unter anderem mit einer Frau, die Opfer wurde von häuslicher Gewalt. Wie hast du diese Begegnung und diese Frau erlebt?
Es war schwierig für sie, also sie war am Anfang sehr sachlich, aber sie hat sich im Laufe des Gesprächs sehr geöffnet. Jetzt muss man wissen, diese Misshandlungen und diese Schläge, das, was sie erleben musste und durchleiden musste, ist schon über 20 Jahre her. Und trotzdem hat sie uns wirklich ja, sehr detailreich eigentlich erzählt, was sie durchmachen musste. Sie war wieder in diesem Keller, in dem sie eingesperrt gewesen war und wo der Mann sie dann beispielsweise, wie sie uns das erzählt hat, eingesperrt hat, über Stunden, um dann nach Hause zu kommen, um sie dann zu schlagen. Und sie hat dann wortwörtlich dann gesagt, ja, ich habe gedacht, ich überlebe das nicht. Ich erlebe den nächsten Morgen nicht.
Hier kommt mal ein Ausschnitt aus eurem Film. Wir hören da mal rein.
Er kam nachts zurück, sagte nur, steh auf, du Hure, und prügelte wild auf mich ein. Ich habe meinen Kopf mit den Händen geschützt und gebetet, dass ich das bis zum Morgen überlebe. Danach hatte ich so schlimme Kopfverletzungen, dass ich mich selber im Spiegel nicht mehr erkannt habe.
Diese Frau, die Opfer geworden ist, die engagiert sich heute für andere Frauen, die in einer ähnlichen Situation sind. Wie versucht sie, diesen Frauen zu helfen?
Ja, erstmal dadurch, dass sie halt eben über ihr Schicksal spricht. Das ist in Polen nicht selbstverständlich. Also Frauen haben es halt eben schwer, weil ihnen häufig nicht geglaubt wird. Weil häufig gesagt wird, Mensch, der Mann ist so nett, der macht so einen tollen Eindruck, das ist doch so ein toller Familienvater. Das kann doch nicht sein, dass der dich oder sie misshandelt. Das kann ja eigentlich nicht sein. Also von daher haben sie erstmal ganz, ganz große Schwierigkeiten, überhaupt über das Erlebte zu sprechen und jemanden zu finden, dem sie Vertrauen schenken können. Und das macht sie. Sie bietet den Frauen an, zu mir könnt ihr kommen, bei mir könnt ihr erzählen, was ihr erlebt habt. Und ihr könnt das mit mir zusammen ein Stück weit verarbeiten und dann natürlich ganz konkret Hilfestellungen zu geben. Mit wem muss ich mich treffen, um dann Hilfe zu bekommen, um eine Scheidung durchzubekommen, um ein neues Leben zu beginnen? Welchen Rechtsanwalt finde ich? Also ganz praktische Dinge.
Man würde denken, auch der Staat will Frauen helfen, aber Polen geht einen anderen Weg. Die Regierung will austreten aus der Istanbul-Konvention. Polen wäre damit das erste europäische Land. Warum tut das die polnische Regierung eigentlich?
Ich glaube, das hat im Wesentlichen zwei Gründe. Es hat eben eine lange sozialistische Tradition. Und die jetzige Regierung ist eine national-konservative Regierung, die mit Sozialismus nichts, aber auch gar nichts zu tun haben will. Und das bedeutet ganz konkret, man sagt, dieses traditionelle Familienbild, was wir haben, das war immer ein Gegenmodell zu den marxistisch-leninistischen. Schon Marx und Engels hätten gesagt, man müsse das patriarchalische Weltbild aufbrechen und man müsse halt eben gucken, dass die Familie nicht nur die Keimzelle sozusagen des Staates ist. Dagegen wehrt man sich. Also man will ganz konkret dagegen ankämpfen und sagen, wir wollen mit Sozialismus und diesen Ideen nichts mehr zu tun haben. Das ist das eine. Das andere ist, dass natürlich der Einfluss der katholischen Kirche extrem hoch ist. Man muss sagen, die Bischöfe mischen sich sehr viel in das Alltagsgeschäft ein und insofern versuchen sie, das Weltbild, was wir vielleicht hier in Deutschland in den 50er, 60er Jahren hatten, dann nochmal wiederzubeleben. Und das bedeutet, der Vater ist das Familienoberhaupt, dazu gehört eine Frau, da gehören mehrere Kinder zu und die Rollenverteilung ist eindeutig und klar. Und eine Istanbul-Konvention, die versucht, auf Gleichberechtigung zu gehen, torpediert das natürlich.
Dieser Kulturkampf, der geht ja quer durch die Gesellschaft. Ihr habt für den Weltspiegel auch mit wirklich erzkonservativen Gruppen gesprochen. Welchen Eindruck hattet ihr von diesen Leuten?
Also die Erzkonservativen, die wir getroffen haben, das waren Vertreter der Ordo Juris. Das ist eine Lobbyorganisation von Juristen, also hoch ausgebildeten Menschen, die versuchen, die Gesetzgebung, die aktuelle Gesetzgebung in Polen, am liebsten aber für ganz Europa, in ihre Richtung zu drängen. Das sind also jetzt keine Spinner, sag ich mal, im klassischen Sinne oder Leute, die nicht über eine gute Ausbildung verfügen. Und die möchten ganz konkret genau das, was ich eben angesprochen habe, also wieder zurückkommen auf die alten Werte, auf die Familie. Und sie sagen, wenn Frauen misshandelt werden, dann liegt das nicht unbedingt daran, dass Männer Frauen generell schlagen. Das wäre ein völlig falscher Ansatz, sondern man hätte dann ein Drogenproblem oder ein Alkoholproblem, was diese Männer dann hätten. Und dagegen würde eine Istanbul-Konvention überhaupt nicht helfen.
Dafür sprechen alle Zahlen und alle Untersuchungen, dass der wirksamste Schutz vor Gewalt im Rahmen einer intakten Familie besteht. Und wenn wir vernünftige Regelungen haben wollen, müssen wir auf die tatsächlichen Ursachen schauen, also Alkoholmissbrauch, die Steigerung des Gewaltpotenzials und die Degradierung der Frau zum Objekt.
Polen will austreten aus der Istanbul-Konvention. Das wäre ein massiver Rückschritt für die Rechte der Frauen. Welche Rolle kann die Europäische Union und ihre Institutionen eigentlich spielen, um hier noch Einfluss zu nehmen? Oder schauen wir am Ende nur zu?
Zuschauen ist vielleicht zu wenig gesagt, aber der Einfluss natürlich von der Europäischen Union ist nicht so stark im Moment. Das muss man klar konstatieren. Also der Europarat beispielsweise hat schon protestiert, hat gesagt, wir wollen uns dagegen wehren, dass man aus der Istanbul-Konvention austritt. Man hat einen Gutachter bestellt, der sagt, man könnte zum Beispiel prüfen, ob die gesamte Europäische Union, also nicht mehr der Einzelstaat, sondern die gesamte Europäische Union, beitritt dieser Istanbul-Konvention, unabhängig davon, ob ein einzelner Staat mitmachen will. Das heißt, dann könnte man sozusagen Polen überstimmen. Aber bis dahin ist noch ein langer juristischer Weg, denke ich, zu beschreiten. Und ich glaube, dass die jetzige polnische Regierung sich das auch nicht so gefallen lassen kann. Man sieht das ja ganz deutlich daran an der Auseinandersetzung, die man schon mit Europa hat in Bezug auf die Rechtsstaatlichkeit und die Reform, die man angestoßen hat in Bezug auf die Justiz.
Wie ist dein Eindruck, wenn Polen wirklich aussteigt, was würde das für die Frauen bedeuten, die du getroffen hast?
Also die wären schlichtweg konsterniert. Es hat ja Proteste gegeben. Es ist ja nicht das erste Mal, dass Frauenrechte beschnitten werden in Polen. Jüngst haben wir ja auch erleben müssen, dass das Abtreibungsrecht massiv verschärft wurde. Und das bedeutete oder bedeutet de facto für Frauen, dass sie eigentlich überhaupt nicht mehr abtreiben dürfen. Also noch nicht mal, wenn zu erwarten ist, dass das Kind, was sie im Leib tragen, schwer behindert sein wird. Und fraglich ist sogar, ob Frauen nicht auch sogar ein Kind kriegen müssen, wenn sie vergewaltigt wurden. Und dagegen sind die Frauen wütend auf die Straße gegangen, haben versucht zu protestieren. Das Gesetz ist trotzdem in Kraft. Wenn man jetzt aus der Istanbul-Konvention austreten würde, wäre das ein vorläufiger Höhepunkt in der Beschneidung von Frauenrechten. Und ich glaube, dass das die einen wütend macht und die anderen richtig fassungslos.
Dirk Lipsky, vielen Dank für deine Eindrücke. Nochmal ein paar Worte zur Istanbul-Konvention. Es gibt sie seit jetzt 10 Jahren. Damals war das eine wirkliche Errungenschaft zum Schutz von Frauen und Mädchen. 45 Staaten haben sie unterzeichnet. Und diese Staaten, die verpflichten sich damit, alle Formen von häuslicher Gewalt, zum Beispiel Vergewaltigung in der Ehe, als Verbrechen zu behandeln und entsprechend zu bestrafen. Auch psychische Gewalt fällt darunter. Einschüchterung zum Beispiel, Diskriminierung, finanzielle Ausbeutung. Ausgerechnet die Türkei hat die Konvention verlassen und jetzt steigt vielleicht auch Polen aus, als dann erstes Land der Europäischen Union. Terry Reinke in Brüssel, EU-Parlamentarierin und von den Grünen, Sie setzen sich ja seit vielen Jahren für die Rechte von Frauen ein. Polen, das muss für Sie jetzt unglaublich frustrierend sein, oder?
Ja, vor allem, weil es ein massiver Rückschritt wäre für ein internationales Abkommen, das eigentlich ein sehr großer Fortschritt war in sich. Es ist ja eine Europaratskonvention, die eben mehr tun soll, um Gewalt gegen Frauen einzudämmen und auch vorzubeugen. Und wenn Polen wirklich aussteigen würde am Ende, dann wäre das ein großer Schlag, nicht nur im Kampf gegen Gewalt, sondern allgemein auch im Kampf für Frauenrechte.
Können Sie sich erklären, warum die polnische Regierung da den Austritt wünscht?
Naja, es gibt derzeit eine regelrechte Kampagne gegen die Istanbul-Konvention. Da werden sehr viele Halbwahrheiten, zum Teil wirklich auch Lügen verbreitet, die mit dieser Konvention zu tun haben. Und das sollte man auch nicht verschweigen, es gibt wirklich so eine Art autoritäre Welle. Wir haben das ja gerade in der Türkei gesehen, wo Erdogan mit einem Präsidentsdekret den Austritt erklärt hat, dass es sehr viele oder einige autoritäre Regierungen gibt, die eben probieren, im Kampf gegen Frauenrechte das, was die Emanzipation in den letzten Jahren erkämpft hat, wieder zurückzudrehen. Und dazu gehört eben auch die polnische Regierung.
Das ist ein Kulturkampf, der in Polen geführt wird, angeführt von, Sie haben das ja gerade auch erwähnt, konservativen, ich denke auch rechten Gruppen. Und diesen Kampf, den gibt es eben auch in anderen Ländern in Osteuropa. Sorgen Sie sich, dass andere Länder diesem Beispiel der Türkei und vielleicht auch Polens folgen könnten?
Also es wird da auf jeden Fall was vorbereitet, weil wir nehmen nicht nur wahr, dass Polen aus der Istanbul-Konvention eventuell austreten will, sondern wir nehmen auch wahr, dass es eigentlich so einen Versuch gibt, eine alternative Konvention ins Leben zu rufen, eine alternative Menschenrechtsarchitektur auf internationaler Ebene zu pushen, also sozusagen das zu destabilisieren, was wir haben, wie zum Beispiel die Istanbul-Konvention, und dem eben was entgegenzusetzen, was sehr viele Errungenschaften, Grundrechte eben nicht mit einbezieht. Und da versucht gerade die polnische Regierung, auch andere Regierungen in der Europäischen Union von zu überzeugen. Und das ist wirklich eine sehr besorgniserregende Entwicklung.
Was können Sie denn konkret tun als Parlamentarier, um die Rechte der Frauen in Europa zu stärken und die auch gegen diesen Angriff aus Polen zu schützen?
Also das eine ist natürlich, dass wir wollen, dass die Europäische Union als Ganzes der Istanbul-Konvention beitritt. Das wäre natürlich eine sehr wichtige Unterstützung dieses Abkommens, dass wir als Europäische Union sagen, wir sind eigentlich den Zielen dieser Konvention allgemein verpflichtet. Wir wollen aber noch weitergehen, denn es braucht auch eigentlich EU-Gesetzgebung in diesem Bereich. Und deshalb fordern wir eine Richtlinie gegen geschlechtsbasierte Gewalt von europäischer Ebene. Die Kommission hat in Aussicht gestellt, dass sich da bis Ende des Jahres auch was bewegen soll, also dass sie einen Vorschlag machen sollen. Wir warten da derzeit drauf. Und ich glaube, dass es sehr wichtig ist, dass der öffentliche Druck groß bleibt, damit wir da wirklich dann auch konkrete Vorschläge sehen.
Die Pandemie, die macht es ja ohnehin noch mal deutlich schwieriger für Frauen. Welche Rückmeldungen bekommen Sie? Welche Folgen hat das Virus bei Frauen, vielleicht aber auch bei Männern, die ohnehin in schwierigen Situationen mit ihren Partnern leben?
Also wir nehmen schon wahr, dass gerade im Bereich häuslicher Gewalt die Fallzahlen angestiegen sind in den letzten Monaten, dass viele Frauenhäuser sagen, sowieso schon eine sehr prekäre Situation hat sich eigentlich nochmal verschärft. Sie müssen viele Frauen auch mit Kindern abweisen, weil sie einfach überfüllt sind. Auch da würde die Istanbul-Konvention eigentlich Abhilfe schaffen, weil die Istanbul-Konvention vorsieht, dass es eine Mindestausstattung von Frauenhäusern pro Einwohnerinnenzahl geben müsste. Und wir sehen jetzt gerade in der Pandemie mit der sich dramatisierenden Situation, dass es mehr denn je gebraucht wird. Deshalb ist es so wichtig, eben weiterzumachen im Kampf gegen Gewalt.
Eine gewichtige Stimme ist der Ausschuss für die Rechte der Frau und die Gleichstellung der Geschlechter. In diesem Ausschuss haben Sie ja auch gesessen. Aber ich habe gesehen, ich habe gerade mal gegoogelt, da sitzen nur 2 Männer drin. Fühlen Sie sich eigentlich ausreichend unterstützt in Ihrer Arbeit von Ihren männlichen Kollegen?
Also ich würde sagen, in meiner Fraktion schon. Ansonsten, zum Teil nimmt dieses Thema manchmal nicht den Stellenwert ein, den ich mir wünschen würde. Es wird immer noch von einigen Leuten als ein sehr starkes Nischenthema wahrgenommen, obwohl es eigentlich am Ende die gesamte Gesellschaft braucht, weil es ist eben nicht nur ein Anliegen von Frauen. Es sollte uns allen ein wichtiges gesellschaftliches Ziel sein, in einer Gesellschaft zu leben, in der eben Gewalt nicht mehr ein so weit verbreitetes Problem ist. Und gerade bei dem Thema häusliche Gewalt und geschlechtsbasierte Gewalt sind wir da eben derzeit noch sehr weit von entfernt. Und deshalb ist es wichtig, dass auch Männer sich gegen geschlechtsbasierte Gewalt einsetzen.
Sagt Terry Reinke, EU-Parlamentarierin. Vielen Dank für das Gespräch und Ihre Einschätzung.
Danke sehr.
Das war der Weltspiegel-Podcast vom 16. April. Wenn euch unser Podcast gefallen hat, dann sprecht über uns, empfehlt uns euren Freunden. Ihr könnt uns auch abonnieren, überall da, wo es Podcasts gibt oder ganz einfach bei uns in der ARD Audiothek. Wir danken euch fürs Zuhören, Christian Justus, Philipp Weber und ich, Philipp Abresch.